Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu Folge 3 von Theater Schule SH, kurz TSSH, dem neuen regelmäßigen Podcast für Theaterlehrkräfte und Interessierte, vielleicht baldige Theaterlehrkräfte aller Schularten und aller Jahrgangsstufen. Mein Name ist Jan Martensen, ich bin Theaterlehrkraft, Zauberkünstler, Autor, Comedy und Kabarett sind meine Schwerpunkte und ich freue mich, gemeinsam mit der Medienproduzentin Inga Lübker dieses neue Format umsetzen zu dürfen. Wer steckt hinter dem Projekt? Das habe ich schon in den letzten beiden Folgen erklärt. Es ist der FDS, der Förderverband Darstellendes Spiel Schleswig-Holstein. Das ist ein Fachverband für ästhetische Bildung in der Schule, für die Weiterentwicklung des Schulfaches Theater, Darstellendes Spiel gestalten sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften, Spielleiterinnen und Spielleitern in unserem schönen Bundesland. Wir sind ein hilfreicher und kollegialer Verband, den kennenzulernen ich Sie in jeder Folge herzlich einladen möchte. Am vergangenen Fachtag in Kronshagen haben viele von Ihnen mich sehr nett angesprochen auf die ersten beiden Folgen. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Und das gibt uns natürlich auch Schwung, genau so weiterzumachen. Deswegen hier der Überblick, was wir heute vorhaben. Wir werden in dieser Folge mit zwei echten Expertinnen für Theater in der Grundschule sprechen und dieses wichtige Thema auch deshalb angehen, weil dieser Tage das Deutsche Kindertheaterfest in Lübeck stattfindet. Wir haben außerdem die dritte Runde unserer Rubrik Mein Lieblings-Warm-up und wir geben mehrere Link-Tipps, die Ihnen sicher gefallen werden. Außerdem, ich freue mich, hören wir unseren alten Bekannten Heiko Wohlgemuth wieder mit klugen Gedanken zum Thema junge Menschen und Theater und sehr junge Menschen und Theater. In den nächsten Folgen haben wir dann ganz andere Schwerpunkte, die sich aber auch immer um unsere praktische Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen drehen werden. Das kennen Sie ja schon, wenn Sie die ersten beiden Folgen gehört haben. Aber nun zu unserem ersten Gespräch mit Katrin Oetting.
Ich spreche jetzt mit Katrin Oetting. Sie ist Theaterpädagogin und die stellvertretende Leitung von Jung plus X am Theater in Lübeck. Moin, moin.
Moin, Jan.
Vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Du bist ja eine Expertin für theatrales Arbeiten mit jungen Menschen, denn du bist sehr viel in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. Viele unserer Hörerinnen und Hörer sind tatsächlich ganz neu dabei als Theaterlehrkraft oder auch noch ganz unerfahren. Und deswegen frage ich dich so eine richtige Anfängerfrage gleich zuerst. Was ist denn der Unterschied der theaterpädagogischen Arbeit zwischen Grundschülern und älteren Jugendlichen?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich finde, der Unterschied ist gar nicht so groß. Also Ich finde, es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Fangen wir mal so an. Ich finde nämlich grundsätzlich, dass es gut ist, wenn die Gruppen nicht zu groß sind. Jetzt werden alle TheaterlehrerInnen sagen, ja, aber es sind ja immer Klassen. Und ich finde es immer gut, wenn man mit kleinen Gruppen arbeitet, also nicht mit 25 oder 30 gar, sondern halt mit 10, dass man das zu zweit macht, dass man so eine Klasse teilt. Und das ist bei Grundschulkindern genauso sinnvoll wie bei Großen, nur aus unterschiedlichen Gründen. Bei den Kindern hat man dann eine höhere Konzentration erfahrungsgemäß und vielleicht ein bisschen mehr auch, was mit der Konzentration einhergeht, Ruhe und Platz, weil man hat ja auch nicht so viele Räume in Schulen meistens. Wir haben da den Vorteil, wir haben große Räume und können auch 20 Leute rumspringen lassen, machen das aber nicht. Wir haben kleinere Gruppen. Und bei Älteren ist es auch sinnvoll. Also in der Pubertät ist es sinnvoll, die Gruppen ein bisschen kleiner zu halten. Und ich finde eigentlich, man kann nur mit OberstufenschülerInnen gut mit 20ern oder 25ern arbeiten. Wie gesagt, ich weiß, das wird an Schulen anders gehandhabt. Aber das war gar nicht die Frage. Also wie gesagt, gemeinsam finde ich, ich finde es gut, mit Kindern und Jugendlichen so zu arbeiten, dass man versucht, sie so weit wie möglich einzubeziehen. Also in Entscheidungen, was das Kostüm angeht, was die Bühne angeht, was die konkrete Inszenierung, was die Umsetzung eines Stoffs angeht. Also zum Beispiel, ich habe mal mit Jugendlichen zusammen ein Buch in eine Theaterfassung umgeschrieben. Das kann man zum Beispiel machen. Das geht mit Jugendlichen besser als mit Kindern. Mit Kindern würde ich jetzt nicht ein Buch umschreiben, aber man kann sie beteiligen. Und das finde ich, wie gesagt, geht bei Kindern, bei Jugendlichen, bei Erwachsenen. Das geht total gleich. Ich finde, der größte Unterschied ist, um zu den Unterschieden zu kommen, ist, dass Kinder noch meistens, so der klassische Vorurteil, aber ich finde, es stimmt, sind offener. Also zumindest was, wenn die noch gar keine Erfahrung haben, ist das Allerbeste. So, weil dann kommen die und wissen gar nicht so genau, was ist ein Theater. Und dann kann man einfach erstmal den Zauberkasten aufmachen. Und also wenn sie noch keine Vorstellungen haben, blöd ist, wenn sie Vorstellungen haben, dann rennt man gegen Vorurteile an. Aber meistens kriegt man Kinder, finde ich, sehr schnell über Spiel, über Bewegung, über den Körper zu einem theatralen Ding. Und das geht bei Jugendlichen auch, aber es geht bei Kindern leichter, weil die noch mehr in ihrem Körper drin sind. Das ist, finde ich, fast der einzige Unterschied.
Und wenn man eine hervorragende theaterpädagogische Arbeit sicherstellen kann im Grundschulbereich, also wenn es zu Theaterbesuchen kommt und zu Vor- und Nachbereitung von Stücken und wenn theatrale Elemente auch im normalen Unterricht implementiert sind, welche Chancen also eröffnen sich dann für das weitere Leben dieser Kinder aus deiner Sicht?
Ja, also was du jetzt fragst, also ich gehe mal von der Traumsituation aus. Also wir haben jetzt eine Klasse X oder eine Gruppe X, die vielleicht ab der ersten Klasse Theater spielt, vielleicht einmal die Woche, 2 Stunden. Das wäre doch ganz schön. Und dann gleichzeitig noch so 4-5 Mal im Jahr in ein, ich sag jetzt mal, gutes Kinder- und Jugendtheater geht. Also zum Beispiel, ich werbe jetzt hier nicht, wobei ich kann auch werben, oder? Also zum Beispiel, wir haben kein eigenes Kinder- und Jugendtheater, leider, aber am Theater Kiel gibt es das Theater im Werftpark. Ich bin hier gerade in Schleswig-Holstein, wenn ich das richtig sehe. Oder man kann ans Junge Schauspielhaus gehen, nach Hamburg. Die machen sehr gute Arbeit. Das heißt, ich glaube, dass es gut ist, auch von Anfang an mit den Kindern ins Theater zu gehen und sich gutes Theater anzuschauen. Gut meine ich im Sinne von Theater, was Kinder ernst nimmt, was Stoffe ernst nimmt, was nicht sagt, oh nee, das dürfen wir nicht, das ist tot, wollen wir nicht und die Themen wollen wir auch nicht, Sexualität, oh mein Gott, Bafoui, wollen wir auch nicht. Sondern die sich, was sich ernsthaft mit Themen beschäftigt, was Kinder ernst nimmt, auch sich vorstellen kann, wie gesagt, dass auch eine 8-jährige Person schon in der Lage ist, sich mit auch mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht nicht so leicht sind und die was wollen. Also ich finde, gutes Kindertheater will eine Auseinandersetzung mit dem Stoff, eine ernsthafte und nicht ein bloßes, wir haben hier etwas und das bringen wir auf die Bühne. Und ich finde, das ist übrigens auch eine Parallele. Also ich finde das genauso beim Anschauen wichtig, als auch beim mit Kindern etwas spielen. Also nicht jeder Theaterunterricht oder jede Theatergruppe braucht ein Ergebnis. Manchmal macht es auch Sinn ohne Ergebnis, aber meistens wollen wir ja ein Ergebnis haben, also für die Eltern in der Schule, bei uns für Publikum. Und dann macht es auch Sinn, sich ernsthaft mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Und ich finde es auch gut, wenn man Stoffe nimmt, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Egal, ich schweife ab. Das wäre ideal. Also Kinder, die spielen, Kinder, die sich was angucken und die einfach schon sehr frühzeitig in ihrem Leben merken, dass Theater was total Tolles ist, was total Spannendes ist und die nicht mit 7 Jahren das erste Mal das Weihnachtsmärchen gucken und dann mit 16 das nächste Mal, weiß ich nicht, irgendeinen schlecht inszenierten Shakespeare, Goethe oder was auch immer, sondern die einfach merken, Theater kann sich anders mit Themen beschäftigen als andere Medien. Es ist live, es ist echt. Das ist sowohl für die Zuschauer als auch für die SpielerInnen auf der Bühne was ganz Spannendes. Und die Kinder sind die ZuschauerInnen von morgen. Also wir wollen natürlich Leute haben, die später ins Theater kommen, aber die eben auch als Kinder kommen. Und vielleicht sind sie auch so fasziniert, dass sie irgendwann professionell auf der Bühne stehen wollen. Aber das darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass sie damit vertraut werden und auch natürlich, dass sie all das erleben, was Theater, wenn man selber spielt, kann, wie finde ich, fast nichts anderes. Beim Sport ist es auch manchmal Gemeinschaftsgefühl und so, ja, aber es ist ja doch oft ein Konkurrenzding. Und ich finde, eine gute Gruppe von einer guten theaterpädagogisch tätigen Person geleitet, schafft es, dass da wirklich eine Gruppe entsteht, dass es Momente gibt, wo die Kinder sich einfach gemeinsam auf der Bühne das wuppen, das rocken. Und es geht natürlich geht's auch um, für die Sprache ist es toll und für den Körper und diese ganzen Sachen. Aber ich finde, das ist echt zu vernachlässigen. Ich finde, es ist einfach ein Erlebnis, was sie noch Jahre später erinnern. Und das ist einfach sehr, sehr unterstützenswert.
Wenn du an deine eigene Arbeit zurückdenkst, dann werden dir sicherlich viele schöne Momente einfallen, in denen du sehr glücklich warst, dass du theaterpädagogisch tätig bist. Was ist denn so dein Ding? Was ist dein Magic Moment in der Arbeit mit Kindern? Ist das tatsächlich dann, wenn es zu Ende ist? Oder
es gibt mehrere. Ich finde, ein Magic Moment ist immer, wenn man so kurz vorm Ende bei uns. Also wir proben ja mit den Gruppen fast ein Jahr, also so 8 bis 10 Monate und dann irgendwann merkt man, dass das Kind läuft. Ne? Also wir proben so einzelne Sachen und irgendwann setzt man es zusammen und es wird immer mehr und irgendwann gibt es den Moment, wo wir hier bei uns ins Haus kommen, also von den Probebühnen ins Studio und dann ist diese Endprobenwoche und eigentlich ist diese Endprobenwoche ein einziges Magic-Moment-Ding, weil gerade die vorher noch nicht dabei waren oder Kinder, die aus kulturfernen Familien kommen, die können sich das dann auch vorher nicht vorstellen, weil die kennen Theater leider eben noch nicht als ZuschauerInnen. Und dann kommen die bei uns ins Studio und dann kommt das Licht dazu und dann kommt ein Fotograf oder eine Fotografin. Da kommen andere Menschen, die gucken plötzlich auf die Abläufe und die Kinder werden plötzlich immer größer. Und also ich hatte ein Erlebnis mit einem Kind, was monatelang eigentlich gar keinen Bock hatte auf die Gruppe, was nur dabei war, weil die Lehrerin gesagt hat, mach doch mal. Und dieses Kind, ich habe immer gedacht, verdammt, wann kriege ich's? Und in dieser letzten Woche hatte ich dieses Kind am Rockzipfel kleben und es war ein Junge, wollte alles wissen und es war einfach mega geflasht, einfach von diesem Ganzen, was dann zusammenkommt. Und dann ist mein Magic Moment kurz vor der Premiere, wenn wir dann im Kreis sitzen und ganz kurz vorher die sogenannte Rakete machen. Das heißt, wir hocken alle im Kreis.
Ein Ritual
und klopfen alle auf den Boden von 10 nach 0. Und die Vorgabe ist, dass man während des Runterzählens und Klopfens, ganz laut natürlich, allen einmal in die Augen geschaut haben muss. Und so, dass man wirklich nochmal guckt, wer ist alles dabei gewesen. Und kann man auch am Abschluss machen, aber vor der Premiere ist es auch toll. Und dann bei 0 springt man hoch und jaucht es einmal laut. Und es ist einfach sehr energiebringend. Und das ist eine tolle Sache.
Ich bin jetzt so ein ganz bisschen der Stimmungskiller, aber ich muss zum Abschluss unseres sympathischen Gesprächs noch mal eine provokante Frage stellen. Weil du ja so gut vernetzt bist, kann ich dich das, glaube ich, auch fragen. Du kennst ja viele Player, wie der Engländer sagt, in der schleswig-holsteinischen oder norddeutschen Theaterlandschaft. Was glaubst du, sind aktuell gerade die Wünsche an die Politik und Institutionen, die diese Gruppen haben? Was wünschen die sich für ihre Arbeit? Das kann ja Geld sein oder mehr Leute oder mehr Platz im Fernsehen oder also es gibt ja viele Möglichkeiten. Was ist deine Einschätzung? Was wird gebraucht?
Ja, Geld ist immer gut, aber Geld einzeln, ja. Also ich fühle so die Blicke meiner ganzen KollegInnen in Norddeutschland gerade in meinem Rücken und hoffe, ich sage das, was für alle stimmig ist. Ich würde versuchen, das zusammenzufassen. Ich glaube, dass Theaterpädagogik an Theatern, an staatlichen Theatern, wie wir eins sind, und an also städtischen, staatlichen und an den privaten Häusern, weil das ist der Bereich, wo ich tätig bin, wo ich mich auskenne, dass wir auf einem ganz guten Weg sind, aber wir sind noch relativ am Anfang dieses Weges und ich finde es fände super wichtig, dass theaterpädagogische Abteilungen rauskommen aus dem, was leider in vielen Theatern noch ist. Ich übertreibe bewusst ein bisschen provokant, aber das sieht folgendermaßen aus. Man sitzt am Schreibtisch, bereitet ein Programm vor und dann kommt irgendjemand rein und sagt, das und das Stück ist aber schlecht verkauft, mach doch noch mal Werbung oder ruft doch noch mal Schulen an. Und dann ruft man 1,5 Stunden Schulen an und versucht, sie in das Stück zu kriegen. Das ist etwas, was ich nicht tun muss, also aber was es gibt. So. Und das heißt, Theaterpädagogik wird, ich sage es bewusst provokant, missbraucht, als wir müssen die Säle füllen. Und dafür ist Theaterpädagogik nicht da, weil all das, was ich eben gesagt habe, kann nicht funktionieren, wenn die gut ausgebildeten Fachkräfte dafür missbraucht werden, Schulen anzurufen und zu sagen, ach, kommt doch mal. So, dass man Beratungen macht mit LehrerInnen, die eine Klasse haben und in ein bestimmtes Stück wollen, ist vollkommen in Ordnung und Teil der Arbeit. Aber TheaterpädagogInnen werden missbraucht, um schlecht laufende Stücke zu füllen, die vielleicht einfach aus anderen Gründen schlecht laufen und nicht deswegen, weil die Schulen nicht kommen. Das heißt, ich würde mir wünschen und ich glaube viele anderen KollegInnen auch, dass wir einfach die Freiheit haben, unsere Arbeit zu tun und dass wir mehr noch, dass gesehen wird, was das für eine tolle Arbeit ist. Also mit Kindern und Jugendlichen Theater spielen, mit kulturfernen Kindern und Jugendlichen den Weg zu ebnen, eben, dass es normal ist, ins Theater zu gehen. Und dafür braucht man ein bisschen, viele Stellen, mehr Stellen. Also alle Theater sind eigentlich zu schlecht besetzt. Also dass es eben zu wenig TheaterpädagogInnen gibt oder zu wenig Stunden, die schlecht bezahlt werden. So der Klassiker. Und dass man halt nicht immer darum kämpfen muss. In vielen Theatern ist es so, es gibt dann eine Stelle und die anderen finanzieren sich dadurch, dass man irgendwo Gelder beantragt. Und das geht auch gut und es machen auch viele gut. Aber es wäre schön, also als Traumsituation, dass man das nicht mehr tun muss. Das wäre, glaube ich, ein großer Wunsch.
Das sind alles, glaube ich, sehr berechtigte Wünsche und ich höre auch ein bisschen raus, dass wir uns freuen würden, wir als Schultheater-Podcast, wenn die Lehrkräfte, die uns hören, darüber nachdenken, vielleicht demnächst mal eine Theaterpädagogin oder einen Theaterpädagogen ihrer Wahl anzurufen, zu sagen, hallo, schön, dass es dich gibt. Was kannst du heute für mich tun? Denn das Gespräch muss ja bleiben und man darf, glaube ich, dich und deine Kolleginnen und Kollegen immer jederzeit gerne fragen, denn ihr habt ganz viel zu geben. Und das ist die Überleitung zur allerletzten Frage. Wir haben ja im Oktober eine Verabredung in Lübeck, ne?
Ja.
Wie kann ich mich denn jetzt informieren über dieses Kindertheaterfest? Nicht nur, um vielleicht dran teilzunehmen, sondern auch, um so ein bisschen zu verfolgen, was da passiert, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht da bin, oder um zu überlegen, ob ich beim nächsten auch mal mitmachen will.
Genau. Also erstmal ganz wichtig vorweg, das Kindertheaterfest ist so strukturiert, dass von den 6 eingeladenen Gruppen, also das sind Kindertheatergruppen aus ganz Deutschland, die sich beworben haben, die von einer paritätisch besetzten Jury, Hälfte Kinder, Hälfte Erwachsene, ausgewählt wurden. Und von diesen 6 Vorstellungen sind 4 öffentlich. Das heißt, man kann einfach Karten kaufen und kommen. Es gibt eine Homepage, kinder-theater-fest.de. Da findet man alle möglichen Informationen zum Kindertheaterfest und auch einen Link zur Theater Lübeck-Seite, wo man Karten für 4 der 6 Vorstellungen käuflich erwerben kann. Und die meine Produktion, die das Festival eröffnet, ist auch öffentlich. Genau. Und man kann also kommen. Wir freuen uns über Publikum. Und wir sind auch sehr aktiv auf Social Media. Wir haben einen Instagram-Kanal und Facebook und die Homepage. Aber Instagram, würde ich sagen, sind wir am aktivsten. Also da gerne folgen, liken, teilen, alles.
Und man darf auch anschreiben und reden, denn das ist ja ein ganz wesentlicher Teil deines Berufs. Du bist ganz viel in Kontakt mit den verschiedenen Akteuren und wir freuen uns sehr auf dieses Festival und danken dir sehr herzlich im Namen des Teams, dass du Zeit hattest, mit uns heute zu sprechen. Vielen Dank, Katrin Oetting.
Sehr gerne.
Und wir schwenken nach Bohstedt zu unserem Kollegen und Warm-up-Experten Henning Prösch an die Gemeinschaftsschule. Henning, was hast du heute für uns mitgebracht?
Wenn man ein bisschen mehr auf die Stimme Wert legen möchte, um sie aufzuwärmen, dann eignet sich hervorragend das Spiel Mango, denn es ist ein Gesangsspiel mit kleinen Bewegungen dazu. Und der Text geht im Grunde ganz einfach. Der Text ist Mango, Mango, Mango. Das ist der erste Teil. Dann geht es, ich muss es gerade mal überlegen, dann kommt die Kiwi, 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 dann kommt eine Ananas hinzu und eine Banane, dann kommt wieder eine Ananas hinzu und eine Erdbeere und am Ende artet das Ganze aus. Der Gesang dazu geht folgendermaßen: Mango, 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 Kiwi, 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 Ananas, Banane, Ananas, Erdbeere, Ananas, Banane, Ananas, Erdbeere, Mango, Mango, Mango. Und es geht wieder von vorne los. Und die Bewegungen dazu sind folgendermaßen: Wenn man den Mango-Teil singt, dann verschränkt man die Finger ineinander und macht praktisch eine Welle für sich und macht Mango, Mango, Mango und wellt ein bisschen herum. Bei der Kiwi nimmt man das V quer vor die Augen und macht den Move erst von rechts nach links und dann mit der anderen Hand von links nach rechts, je nachdem, wie man es am besten hinkriegt. Wenn ich also dann bei der Ananas angelangt bin, dann mache ich natürlich mit den Händen, die reiße ich nach oben und mache diese schönen Blätter und mache beim nach oben reißen wieder einen Bogen nach unten, nehme die beiden Zeigefinger und zeige auf meinen Gürtel, auf meine Gürtelschnalle und sage Banane, reiße dann bei Ananas wieder die Hände nach oben, mache wieder den Weg nach unten und zeige auf den Boden mit beiden Zeigefingern und sage Erdbeere. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ein super Spiel. Die Schüler und Schülerinnen müssen sich manchmal ein bisschen dran gewöhnen. Bei Älteren dauert es ein bisschen länger. Die Kleinen machen das super schnell mit. Und ja, Mango.
Vielen Dank. Der Staffelstab geht weiter nach Pönitz an die Grund- und Gemeinschaftsschule. Moin Moin, Anna Kirstein. Was geht ab?
Ich mag total gerne Erdmännchen und deswegen spiele ich gerne mit den Damen und Herren und allen dazwischen in meinen Kursen Erdmännchen und coole Typen. Bei den Erdmännchen müssen sie sich zu einem Pulk zusammenrotten, die Hände zu kleinen Pfötchen machen und sehr aufmerksam in der Gegend rumgucken und als Erdmännchen halt kleine Trippelschritte durch den Raum machen. Wenn ich dann klatsche, verwandeln sie sich ad hoc in coole Typen, die sehr viel Space um sich brauchen und nur noch sehr hüftig in der Gegend rumgehen mit sehr breiten Beinen und sehr viel Coolness halt. Und dann klatsche ich wieder und sie werden sofort wieder zu kleinen, niedlichen Erdmännchen, die immer nach bösen Greifvögeln Ausschau halten und immer mal wieder stehen bleiben und ihre Näschen in die Luft recken. Und beim nächsten Klatschen werden sie wieder zu coolen Typen.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin jetzt hier in einem Raum, also quasi nicht nur über den Äther verbunden mit unserem Gast, mit Johanna Vierbaum. Sie arbeitet im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg und ist da im Theaterbereich zuständig für Theater an der Grundschule. Moin, moin.
Ja, hallo, ich bin Johanna Vierbaum, bin schon richtig lange Grundschullehrerin, arbeite auch noch an der Grundschule und bin eben in einer halben Stelle in der Lehrerinnenfortbildung tätig für das Fach Theater in Hamburg.
Ja, prima. Ich fange gleich einfach so quasi direkt mitten in der Szenerie an mit einer sehr offenen, aber spannenden Frage. Was war dann im gesamten Grundschultheater, das du so erlebt hast, der schönste Moment? Was war der magicste Moment sozusagen?
Oh, ist fast schwer auszuwählen. Ich fand einen Moment wirklich, wirklich schön. Ich hatte eine Produktion, also ein Theaterstück mit den Kindern eingeübt, bin dann auf ein Festival gefahren, auch es ist nicht so richtig Alltag, aber ich war auf einem Kindertheaterfestival in Hamburg im Thalia Theater. Und was ich richtig, richtig gut finde, ich muss mich als Spielleitung dann zurücklehnen. Ich habe damit nichts mehr zu tun und die Kinder spielen wirklich ganz alleine, unterstützen sich und rauschen so durch ihr Stück und das macht mich wirklich, wirklich super glücklich.
Eine ähnliche Reaktion habe ich ja von meinem Vater bekommen, als er die Stützräder abschrauben konnte an meinem Fahrrad. Das können wir, glaube ich, können wir alle nachvollziehen. Aber jetzt gehe ich, das mache ich in der Regel so, weil ja auch einige Kolleginnen und Kollegen, die diesen Podcast hören, ganz neu im Theaterbereich sind. Ich gehe nochmal so richtig an den Anfang und frage mal so etwas provokant. Theater an der Grundschule, was soll das überhaupt? Also was sozusagen ist so reizvoll daran, mit so kleinen Kindern, die 40 Minuten brauchen, um sich ihre Schuhe anzuziehen und mich nicht siezen können, mit denen jetzt auch noch sowas Verrücktes zu machen wie ein Theaterstück?
Ja, ich finde, es gibt da ganz viele verschiedene Aspekte. Was ich an der Grundschule Theater richtig gut finde, dass ich an der Bewegungslust der Kinder ansetzen kann. Das bringen die Kinder mit. Eine wirklich große Spiel- und Bewegungslust, noch nicht mal eine Riesenkreativität, aber so ein, oh, wir wollen das jetzt, wir machen jetzt was. Es sei denn nur durch den Raum laufen. Das finde ich das greife ich für Theatergrundschule auf und da ist super viel da. Dann ist für mich selber wichtig, wir haben die Kunst, bildende Kunst, wir haben Musik und Theater ist eben auch eine Kunst. Und die Kinder in dem Alter sind einfach offen und bereit, sich mit Dingen auseinanderzusetzen oder mit künstlerischen Aspekten auseinanderzusetzen und sind, ja, offen. Und ich habe als Lehrerin die Chance, das wirklich den Kindern zu zeigen, dass sie mit ästhetischen Mitteln spielen können. Und Kinder sind spielbereit, auch in Rollen zu schlüpfen, jemand anders zu sein. Da ist die Scham oder die Selbstzweifel, wie sie vielleicht bei älteren Schülerinnen und Schülern so ist, die sind noch nicht da. Die machen es einfach und das ist doch Grund genug, mit Kindern Theater zu spielen.
Das heißt ja aber, wenn ich jetzt quasi die Uhr weiterdrehe, dass dann die Kolleginnen und Kollegen, die an der weiterführenden Schule arbeiten, im theatralen Bereich, also die irgendwie ästhetische Bildung da versuchen hochzuhalten, dass die, wenn sie Glück haben, ja Kinder unterrichten, die vorher dich hatten oder deine Kolleginnen und Kollegen in der Grundschule. Ist das, sehe ich das richtig, dass man davon profitieren kann dann?
Auf alle Fälle können die von den Spielerfahrungen der Kinder profitieren. Wir an der Grundschule spielen ja auch mit theatralen Elementen oder in verschiedenen Handlungsfeldern. Und so heißt es eben, dass die Kinder schon Erfahrung haben mit einem Raum. Wo stehe ich im Raum? Wo sind die Zuschauer, Zuschauerinnen? Wie richte ich mein Spiel aus? Kann ich in meinem eigenen Spiel die anderen Kinder auch schon mit in den Blick nehmen? Sie kennen auch Fachbegriffe und auf wie Requisit oder Aufstellung im Raum. Was ist ein Pulk? Und darauf können die doch aufbauen. Und dadurch ist ja diese Überraschung oder der Witz und dies Neue, das ist ja dadurch nicht weg. Die sind reifer und können sich mit anderen Themen beschäftigen als wir. Und ich glaube, das ist eine Bereicherung für die weiterführenden Schulen, dass die Kinder schon ein bisschen aus theaterfachlicher Sicht was können.
Und gibt es etwas, das du dir für das Theater an Grundschulen wünschst? Also natürlich abgesehen von, dass es dauerhaft unterstützt stattfindet und so weiter. Aber also in Schleswig-Holstein passiert ja gerade ganz viel. Kannst du das irgendwie in eigene Worte fassen, was jetzt nötig wäre?
Es gibt zwei Dinge. Eine ist mir ein äußerlicher Wunsch und das andere ist ein, ich sage einfach mal ein anderer Wunsch. Also der äußerliche ist, ich wünsche mir Räume für das Theaterspiel in der Grundschule. Ich muss das so, dass ich nicht die Tische und Stühle mit den Kindern wegschieben muss. Dann fällt es oft im Alltag weg und mit den Lütten die Stühle wegzuschieben. Erste, zweite Klasse hat auch keinen Sinn. Also ich wünsche mir Räume, Flächen, wo es klar ist, da wird Theater gespielt, da gibt es geschützte Räume, da guckt auch keiner zu, da geht niemand durch. Das ist unser Theaterraum. So, das wünsche ich mir. Und dann, das ist eigentlich mein größter Wunsch, dass die viele Kolleginnen und Kollegen Mut finden, in diesen relativ offenen Unterrichtssituationen mit den Kindern zu spielen und auch eigene Vorstellungen von Theater, also wir spielen ein Stück, das erstmal nicht so eine große Rolle spielt, sondern ich guck, was die Gruppe mir bietet und ich kann mich auf die Bewegungslust der Kinder einstellen und auf Themen, die die Kinder mir bieten. Und das meine ich, brauche Mut, mit Theaterspielen zu beginnen, ohne genau zu wissen, was kommt hinten eigentlich raus. Natürlich bin ich Spielleitung und ich führe ganz eindeutig die Kinder, aber ich muss mich ganz oft zurücknehmen und meine eigenen Ideen von Spiel, von Dialogen, von Rollen einfach auch zurückstellen, weil die Kinder super schöne Ideen haben.
Und mit dieser Antenne, mit der du dann entscheidest, was du dann machst mit den Kindern, hast du ja vorher wahrscheinlich auch die Warm-ups ausgewählt. Und es ist hier schon seit vielen, vielen, also drei Folgen Tradition, dass die Menschen, die wir interviewen, ihr Lieblings-Warm-up berichten. Hast du eventuell eine Kleinigkeit zu erzählen?
Ich spiele super gern mit verschiedenen Tempi. Das ist eigentlich mein Lieblings-Warm-up. Es gibt 5 verschiedene Tempi. An die knüpfe ich auch innere Bilder, wie Tempo 5 ist, ich renne zur Bushaltestelle, weil ich da schon meinen Bus sehe. Tempo 3 ist flotter Schulweg, ich muss irgendwo hin. Tempo 2 ist, ich bin ganz gechillt im Urlaub und kann so rumbummeln. Und mit diesen Tempi, die ich dann mit den Kindern im Raum ausprobiere, kann ich eben mich auf einen Spaziergang begeben und Verschiedenes auf dem Spaziergang erleben mit den Kindern zusammen und immer in einem bestimmten Tempo, obwohl das Tempo dann ja gar nicht zu der Tätigkeit passt. Und das hat ganz lustige Momente, wenn man etwas beobachten muss, aber dann in Tempo 5. oder naja, so. Genau, das ist mein Lieblingsspiel.
Und eine Einladung an euch alle und Sie alle zu Hause, das vielleicht morgen mal auszuprobieren. Vielen Dank an Johanna Vierbaum, das war nett.
Ja, für mich auch. Danke und tschüss, bis vielleicht zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Heiko Wohlgemuth ist Autor, Regisseur, Schauspieler, Zauberkünstler und riesiger Freund von Kindern im Theater. Und zu diesem Mann, der ganz offensichtlich einen hervorragenden Geschmack hat, zu diesem Mann schalten wir jetzt.
Und jetzt bin ich zugeschaltet zu Heiko Wohlgemuth, der in Hamburg sitzt. Er ist Schauspieler, Autor, Regisseur und noch ganz viel mehr. Ihr kennt ihn schon, wenn ihr die erste Folge gehört habt. Und er hat eventuell einige Antworten auf meine Fragen. Moin, moin.
Moin, moin.
Heiko, du bist ja auch Autor von Stücken, neben den großen Erfolgs-Long-Run-Produktionen für die ganze Familie und ich sage jetzt mal platt für Erwachsene, die für Kinder geschrieben wurden. Zum Beispiel hast du den kleinen Störtebäcker geschrieben oder ganz aktuell den achtsamen Tiger. Worauf achtest du, wenn du so eine jüngere Zielgruppe anvisierst?
Sie ernst zu nehmen, ganz geradeaus, ist mir furchtbar wichtig. Ich mag immer nicht so Kindertheater, das mit der Haltung betrieben wird, für Kinder reicht's immer. Ich finde, die Leute, die immer sagen, Kinder sind unser Publikum von morgen. Nein, Kinder sind mein Publikum von heute. So, und wenn ich die heute fürs Theater begeistere, dann kommen die morgen wahrscheinlicher wieder als nicht. Und deswegen nehme ich die sehr ernst und ich mag so Kindertheater nicht, dass man so, ja, von oben herab, so komisch pädagogisch, da kommt die kleine Hedidi. So wie Babysprache, oh, furchtbar. Also kann ich gar nicht. Ich möchte Kinder ernst nehmen und auch fordern. Ich finde, dass man Kinder leicht unterfordert im Kindertheater. Man kann über viel schwerere Themen sprechen, spielen, als man so denkt. Und ich habe festgestellt, dass die Kinder sich auch mal rausziehen, was sie verstehen sie nicht. Und selbst wenn sie Sachen nicht verstehen, haben sie die Möglichkeit nachzufragen. Denn so wie ich Kindertheater mache, bei mir gibt es immer eine Ebene auch für die Erwachsenen. Denn ich muss die Erwachsenen auch fesseln. Die gehen im besten Fall mit ihren Kindern ins Theater. Die müssen dann Fragen beantworten. Und die Kinder lernen von den Eltern, wenn sie nachfragen können. Und die Eltern lernen auch von den Kindern, Spaß im Theater zu haben und nicht so steif und gut angezogen. Und das ist jetzt alles sehr seriös, sondern Vorsicht, da ist der Räuber.
Du hast ja eine Herausforderung angenommen und erfolgreich überwunden, vor der viele Theaterlehrkräfte stehen. Du hast ein sehr erfolgreiches Kinderbuch oder Kinderbilderbuch im Fall des achtsamen Tigers auf ein über 60 Minuten langes Theaterstück gebracht. Mit anderen Worten, du hast eigentlich Arbeit von Theaterlehrkräften gemacht, also aus einem kleinen Kinderbuch einen ganzen Abend gestalten. Wie bist du denn vorgegangen dabei?
Beim achtsamen Tiger jetzt konkret? Ja, der achtsame Tiger, wie gesagt, mehr ein Bilderbuch, wie du ja gesagt hast, mehr ein Bilderbuch als eine wirkliche Geschichte. Ist auch sehr vignettenartig. Es gibt da keinen Bogen. Ich habe erstmal, ja, der stolpert so durch seine Handlung. Es hat gar keine Stringenz und auf dem Bilderbuch steht zwar achtsamer Tiger drauf, aber es geht in diesem Bilderbuch gar nicht um Achtsamkeit. Und was mich daran interessiert hat, ist, da ich mich viel mit Achtsamkeit und Meditation und so beschäftigt habe in einer Phase meines Lebens und das auch immer noch tue, das Kindern nahe zu bringen und mit den Kindern eben auch den Erwachsenen. Also habe ich mir erstmal einen Partner gesucht für den Tiger. So bin ich vorgegangen. Ich habe gedacht, so, wer erzählt denn die Geschichte? Ja gut, der Tiger ist irgendwie der Protagonist, aber der geht ja nur so durch seinen Tag. Der hat eigentlich gar nicht wirklich ein Ziel. Also habe ich einen Erzähler eingefügt beim achtsamen Tiger, der im Dialog steht mit dem Tiger. Dabei lernt man dann, ich bin der allwissende Erzähler. Ach, allwissend bist du so, aber eingebildet bist du ja wohl gar nicht, wenn du allwissend bist. Du meinst, du bist allwissend so. Ne? So lernen... Lernen Kinder dann, was ein autorieller Erzähler ist. Ne? Spaßig. wie bin ich da weiter vorgegangen? Ich habe mir für jedes Tier, das im, sind auch im Stück mehr Tiere drin als im Bilderbuch, ein Problem ausgedacht, das zu einer Erfahrung oder einem Lied, das ich geschrieben habe, dazu passt. Also das er trifft ein Krokodil im Bilderbuch, aber im Stück geht man dem was zu tun. Ja, das fühlt sich nicht gut, weil es nicht so schnell schwimmt wie die anderen. Und sagte, ja, ich kann das nicht, ich bin zu doof. Kennt ja jeder. Und der Tiger, der sagt...
Das bedeutet ja auch, dass dein Ensemble auf der Bühne, aktuell ja im Schmidt-Theater, nie den ganzen Abend nur einen Baum spielen muss, wie das manchmal bei Schultheater ist, sondern die haben also, alle eine das,
Funktion. Du meinst den Achtsam Tiger, der ist im Tivoli. Nein, gar nicht. Die wechseln. Die wechseln natürlich, die spielen wie oft bei Privattheatern müssen einzelne Schauspieler mehrere Rollen spielen, was uns auch großen Spaß macht, weil man halt viele Facetten zeigen kann.
Ja, ich fand es nur interessant eben, dass du jetzt gesagt hast, du gibst dem Krokodil was zu tun, weil das ja leider auch ein Anfängerfehler ist, wenn man mit Kindern inszeniert, dass man die Vorlage so ernst nimmt und nie den Rand ein bisschen dehnt sozusagen oder nie was hinzufügt.
Das ja, ist wie willst du aus 35 Sätzen und einem Bilderbuch eine Geschichte erzählen, die eine Stunde halten soll, die Kinder wie Erwachsene faszinieren soll, da musst du dir dann schon was ausdenken. Ich habe mir dann so Themen gemacht über, wie verliere ich nicht die Nerven, wie baue ich mein Selbstbewusstsein auf, wie wichtig ist Langeweile, manchmal einfach rumchillen, den Akku wieder auftanken und sowas. Dazu habe ich dann quasi Gedichte geschrieben, Lieder geschrieben, die Martin Lingnau dann vertont hat. Natürlich passt dann die Langeweile gut auf ein Faultier und es gibt schon, da kommt dann eins zum anderen. Ich wusste, das mit dem Erzähler hatte ich früh raus, weil der Tiger im Dialog stehen muss mit irgendjemandem und die Geschichte einen Motor braucht. Und die Themen, die ich über Achtsamkeit abfrühstücken wollte, habe ich dann eigentlich auf Tiere aufgeteilt. Und es ist ja auch sehr vignettenhaft geblieben. Ne? Es ist jetzt kein Jugendstück, aber es ist ein Kinderstück, das auch bei Erwachsenen sehr, sehr gut ankommt. Ich kriege viele E-Mails, dass Familien das zu Hause hören. Irgend so eine Judoka-Frau hat mich angerufen, die das mit ihrer Partnerin vor den deutschen Meisterschaften irgendwie, um nicht aufgeregt zu sein, den Tiger-Trick gehört hat und sie haben Bronze geholt irgendwie. Und dann denkt man so, what? Weiß man manchmal gar nicht, wie man alles erreicht und was man da bewegt.
Ja, als Lehrkraft ist es natürlich auch ein großes Kompliment, wenn am Mittagstisch oder abends dann mit den Eltern oder den Geschwistern über den Unterricht gesprochen wird oder über den Theaterunterricht. Du bist ja auch schon im Grundschulbereich tätig gewesen. Wie findest du, kann man sinnvoll mit, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, so kleinen Menschen Theaterarbeit machen?
Theaterarbeit machen? Wie kann man das sinnvoll zum einen natürlich über Improvisations-, Bewegungsspiele, Sprechspiele, Singspiele, aber auch entwickeln. Ich habe zum Beispiel ein kleines Musical gemacht mit der Grundschule meiner Tochter zusammen, das eine sehr kleine Dorfschule ist. Da bin ich mit einer Freundin, die Gitarre spielt, durch die Klassen gegangen und habe gesagt, so, hier, ich zeige euch mal, wie man Lieder schreibt. Was für Themen wollt ihr denn? Und dann ging es natürlich um Freundschaft und in der reinen Jungsklasse dann kam irgendwann der Satz, er ist ein offizieller krimineller Serienkiller. Und ich dachte so, what? Hat das Kind nur im Scherz gesagt, natürlich, um zu provozieren. Ich habe gedacht, super, das wird ein Rap. Und dann fängt man an, mit den Ideen zu sammeln. Also man kann wirklich damit anfangen, was man sagt, was wollt ihr machen, wie fangen wir damit an, dann sammelt man Ideen, dann zeigt man denen, wie man einen Song aufbaut oder eine Szene aufbaut und fängt mit denen bei Null an und entwickelt mit denen und deren Ideen und baut das wie so ein Lego-Haus zusammen und sie sind da selber drin und bauen daran mit und sehen es wachsen und haben dann unter Umständen Bock auf Sprache, auf Reime, auf darstellendes Spiel, auf eine Szene bauen. Sketche ist auch immer gut, ne? Die sind halt gerne lustig und präsentieren sich gern kurze Szenen.
Also einfach machen.
ja, einfach machen und im Unterricht auch, ich verstehe immer nicht, dass man nicht über Matheaufgaben singt, also dass man nicht, dass man im Sportunterricht nicht mit Rhythmus verbindet und also zumindest zu meiner Zeit war das und auch bei meinen Kindern habe ich gesehen, dass das viel zu wenig, dass man das Einmaleins auch im Sportunterricht lernen kann und Dinge verbinden kann. Ich glaube, man kann ganz viel über Musik, über Sprache, übers Schreiben, über Dramaturgie, über Selbstbewusstsein, über viele Dinge lernen, indem man mit Sprache umgeht, ein Interesse dafür weckt. Auch wenn einer nicht spielen will, irgendwie zu sagen, na dann schreibst du, vielleicht liegt dir das ja, oder du kannst reimen oder du bist toll, dir ein Set auszudenken. Und da kann man ganz viele verschiedene Talente zusammenbringen. Man muss ich dir nicht erzählen. Du hast da ja selber viel Erfahrung. Machen.
An anderer Stelle, in einem anderen Interview hast du auch noch gesagt, über den Rand malen sei ganz sexy. Und das hat mich nachhaltig bewegt seitdem. Weil es einfach
ist ja cool, schön ist zu wissen, dass da ein Rand ist, aber man muss doch auch mal gucken, was hinter dem Rand ist. Oder man muss mal bis auf die... Ich habe so in meiner Entwicklung festgestellt, dass ich viel mehr kann, als ich mir zugetraut habe. Ich vergleiche das immer wie in einer dunklen Turnhalle, in einer stockfinsteren Turnhalle zu rennen. Man denkt, gleich kommt die Wand. So, ja, die Wand kommt irgendwann, aber man kann viel, viel weiter rennen, als man denkt. Und dann haut man sich die Nase kurz an. Wenn man nicht zu schnell rennt, tut das auch nicht zu doll weh, dann weiß man, okay, hier ist eine meiner Grenzen, jetzt drehe ich mich um und renne in die andere Richtung oder gehe nach links oder rechts und erfahre viel mehr über mich und meine Möglichkeiten, meine Talente, indem man einfach was riskiert. Und auch das lernt man im Schultheater, sich was zu trauen, sich da rauszustellen, das Risiko einzugehen, sich zu blamieren, das dann doch zu bestehen. Das macht was mit einem.
Ich hoffe, dass möglichst viele Leute deine Worte gehört haben und sie sich merken oder noch besser an dieser Stelle sagen, ja, er hat recht, ich weiß. Ich hoffe, dass wir uns bald widersprechen, dann wahrscheinlich zu einem ganz anderen, aber sehr ähnlichen Thema. Und ich sende sehr höfliche und freundliche Grüße nach Hamburg. Vielen Dank, Heiko Wohlgemut.
Vielen Dank, Jan.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer dritten Folge angekommen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast auf allen Plattformen abonnieren, vielleicht sogar bewerten und ganz, ganz wichtig, auch Ihren Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die eventuell interessiert sein könnten oder die vielleicht auch einen kleinen Impulsgewinn aus unserer liebevoll handgeklöppelten Arbeit hier ziehen. Wir haben eine Homepage, also der Verband hat eine Homepage, www.fds-sh.de. Auch das ist vielleicht etwas, das Sie jungen Theaterlehrkräften oder neuen oder solchen, die bisher nicht mitbekommen haben, dass es diesen tollen Verband gibt, gerne empfehlen können. Und es gibt einen Bundesverband, den Bundesverband Theater in Schulen, den BVTS, und der hat eine Homepage, die ganz einfach bvts.org für Organisation lautet. Bitte unterstützen Sie diesen Podcast, unterstützen Sie aber auch Ihre Theater in der Nähe, die theaterpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Laden Sie sie zu sich an die Schulen ein, melden Sie sich beim FDS, wenn Sie Hilfe brauchen oder vielleicht einen kleinen Impuls benötigen, und checken Sie doch, das habe ich auch schon mal gesagt, einfach mal ab, ob vielleicht Darstellerinnen und Darsteller auch aus den Reihen der Eltern zu generieren sind. Vielleicht gibt es da auch jemand, der mit Ihnen an die Schule kommt und hilft, Ihre Vision von sehr gutem Schultheater umzusetzen. Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und verbleibe bis zur nächsten Folge mit einem fröhlichen und bitte.